Hallo liebe Simona, ich hoffe, dir geht's gut und ihr habt noch einen schönen Sommer genossen. Wir haben ja bei euch schon das Ehenavi gemacht jetzt im Frühjahr und schätzen eure Arbeit so sehr und auch dein Investment. Wir mögen deinen Podcast Beziehungshelden so gerne, hören wir regelmäßig eigentlich jede neue Folge und sind echt begeistert. Und du hast einfach so ein tolles Herz und treibst Dinge voran. Und traust dich auch mal vielleicht unbequeme Sachen anzusprechen. Das finden wir toll. Also weiter so und ganz lieben Dank dafür.
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die vielen Reaktionen, die ich immer wieder bekomme. Sei es per Mail oder per Signal, die Gruppe oder bei Instagram. Also vielen Dank für eure Reaktion, für euer Feedback. Auch bei Spotify kann man ja Kommentare schreiben, bei YouTube und so weiter und so fort. Und ich bekomme so viel Ermutigung und Zuspruch, wie euch die Folgen gefallen. Das macht etwas mit mir, das motiviert mich auf jeden Fall, dran zu bleiben und weiterzumachen. Und deshalb möchte ich nochmal sagen, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr vielleicht selbst mal als Gast in den Podcast hier dabei sein wollt, dann schreibt mir doch einfach. Schreibt mir gerne, was euch so bewegt, welche Ideen ihr habt, was euch so auf dem Herzen liegt, was ihr braucht. Und auch gern euer Feedback, konstruktives Feedback nehme ich sehr, sehr gern entgegen. Jedenfalls freue ich mich ganz doll, von euch zu lesen. Vielen, vielen Dank.
Beziehungshelden, ein Podcast von Team F. Fürs Füreinander.
Ganz herzlich willkommen, Ira. Cool, dass du wieder mit dabei bist hier bei den Beziehungshelden.
Hallo, liebe Simona. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein.
Ja, wir hatten ja schon das Vergnügen und ich meine, du bist jetzt das vierte Mal, glaube ich, hier zu Gast. Und ja, man kann nicht genug von dir bekommen.
Ich glaube auch, dass es das vierte Mal ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ja.
Und ich werde in den Beschreibungen, in der Podcast-Beschreibung mal alles verlinken, zu welchen Themen wir schon miteinander gequatscht haben. Und bisher haben wir echt tolles Feedback. Und von daher habe ich gedacht, also Ira, die müssen wir nochmal einladen, du als Paarberaterin. Und du hast einige Neuigkeiten mitgebracht und ich freue mich schon da sehr drauf. Und um dich eben noch ein bisschen besser kennenzulernen, mit welchem Wort würdest du dich selbst beschreiben?
Ich musste so ein bisschen nachdenken, das ist ja immer auch so eine bisschen fiese Frage, ne? Aber also ich denke, das Wort treu, das ist für mich ein großer Wert, genau. Meinen Beziehungen, Freundschaften, Projekten, den Dingen treu zu sein. Beständig zu sein, ja.
Gibt es Projekte, wo du sagst, da zeigt sich diese Treue?
Ich glaube, meine Treue zeigt sich viel auch im Ehrenamt. Das ist ja etwas, was ich jetzt nicht so viel öffentlich mache, auch nicht auf soziale Medien oder so. Aber die Dienste oder Aufgaben, die ich da übernommen habe, also ich mache jetzt irgendwie seit 8, 9 Jahren die Segnungsgeschenke für die Segnungskinder. Das ist einfach so etwas, das läuft bei mir so im Alltag einfach mit. Und wenn das wieder dran ist, dann mache ich das einfach treu. Und das hat für mich irgendwie einen Wert. Genau, es ist für mich irgendwie bedeutsam, darin treu zu sein.
Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Das würde mich mal interessieren. Das ist ja oft bei diesen treuen Mitarbeitern schon so, dass die, wenn die etwas durchziehen und eben da beständig sind, dass die auch öfters mal angesprochen werden. Ach, könntest du das auch noch machen und das auch noch? Weil irgendwie nehme ich manchmal wahr, dass diese Beständigkeit ein bisschen abnimmt tendenziell. Geht's dir, machst du auch ähnliche Erfahrungen?
Mhm. Also ich glaube auch, Treue ist so ein Gegenmittel oder so ein Kontrastprogramm zu unserer Zeit, in der wir so sind. Die ist ja irgendwie sehr schnell und alles muss Nutzen haben. Und ich finde, dass Menschen auch oft Menschen so behandeln, dass sie irgendwie für sie einen Nutzen haben, das finde ich auch oft nicht so schön. Und gleichzeitig ist da so diese Gefahr drin, ne? Wenn Menschen merken, aha, da ist jemand, der trägt und hält und ist beständig und irgendwie Verlässlichkeit ist ja auch emotional etwas, was Menschen brauchen. Sie brauchen Menschen, dessen Verhalten sie vorhersehen können oder voraussehen können. Es gibt ja Halt, das gibt ja irgendwie Kontinuität und das ist einfach eine Art der Orientierung auch in Beziehungen, eine gewisse Treue und Antizipation haben zu können von dem Verhalten des Gegenübers. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel das neulich eine Situation, da wurde ich dann gefragt, könnte ich nicht noch? Und da habe ich dann gleich gesagt, das ist eine tolle Idee, möchtest du das einfach machen? So, ne? Also, genau. Weil die Liste, der könnte man noch, die hat ja bekanntlich, die ist ja schier unersättlich, die hat ja bekanntlich kein Ende, ne? Genau.
Ja, genau so. Also es ist so, ähnliche Erfahrungen machen wir auch. Und es gibt ja auch so dazu so einen Spruch, vielleicht hast du den auch schon mal gehört, der lautet so in etwa, wenn du eine Aufgabe hast, die gemacht werden muss, such dir jemanden, der schon Aufgaben hat. Dann weißt du auch.
Ah ja, nee, den kenne ich nicht, den Spruch, aber der knüpft daran an.
Ja, genau. Du sag mal, Ira, was bringt dich morgens zuverlässig in Gang? Kaffee, Tee oder was anderes?
Bei mir ist es der Zug, weil ich einfach weiß, ich muss einen bestimmten Zug bekommen. Und das ist dann ausnahmslos wichtig, dass ich genau diesen einen Zug bekomme. Und das kann mich groß motivieren, gegen allen Widerstand morgens sehr früh aufzustehen. Ja, mein Tag beginnt echt oft um 6.30 Uhr und dann ist wirklich, muss ich auch diesen einen Zug bekommen, weil ich eben beruflich noch pendel, Und das, da führt kein Weg dran vorbei. Da ich auch nicht Fahrrad fahre, kann ich auch nicht irgendwie trödeln, sondern ich muss auch noch die Straßenbahn kriegen, die mich dann zum Bahnhof bringt und so weiter. Das ist alles so eine Kette an Nahverkehr, die ich erreichen muss.
Mal so noch eine eher persönliche Frage. Gibt es ein Buch, was dich zuletzt, oder welches Buch hat dich zuletzt inspiriert? Also ich gehe mal von aus, so wie ich dich kennengelernt habe, dass du jemand bist, der sowieso gerne liest und viel liest. Aber was war so in letzter Zeit das Buch, wo du sagst, wow, das war echt toll?
Das hat mir der Sebastian empfohlen. Den kennst du ja aus dem Sebastian-Trauma. Das heißt, Was bleibt in der Familie? Von Liebe, Loyalität und uralten Lasten. Sandra Conrad hat das geschrieben. Ich bin noch nicht ganz durch, muss ich wirklich ehrlich sagen. Aber es geht um transgenerationale Weitergabe von viel auch unbewussten Themen, von viel Schmerz, von Familienthemen, die sich über Generationslinien durchziehen. Und es wird immer sehr, sehr anschaulich an so bestimmten Beispielen erzählt. Und ich finde auch, die Autorin kann einfach wahnsinnig gut schreiben. Und die Geschichten, die sind wirklich dann wirklich, man taucht wirklich mit ihr einmal ein. Man kann auch nicht so viel am Stück lesen. Also so eine Story, eine Geschichte, in die man dann so eintaucht, das ist dann ein Fall, den sie über längere Zeit therapiert, da dann so einzutauchen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und wie dann auch sich so Dinge flexibilisieren und auch aufweichen, wenn sie ins Verstehen gebracht werden. Das finde ich sehr beeindruckend an dem Buch.
Ja, cool. Schön. Können wir auch mit verlinken als kleiner Buchtipp vielleicht?
Ja, das wäre auch eine Idee.
Heute gibt es ja noch mehr. Wir werden auch noch über deine Bücher auf jeden Fall sprechen. Da kommen wir gleich zu. Aber vorher verrat uns noch für Menschen, du kommst ja selbst aus Hannover. Und wenn jetzt Menschen nach Hannover mal wollen, was ist so dein Lieblingsort in Hannover? Gibt es da etwas? Vielleicht kannst du ja einen Tipp weitergeben. Oder ist es so ein geheimer Ort, den man vielleicht nicht finden kann?
Also ich finde das Leineufer total schön in Hannover. Da fließt die Leine ganz offensichtlich. Und die ist so verknüpft mit der Altstadt in Hannover. Und das ist wirklich sehr, sehr schön da. Da gibt es einen tollen Eisladen. Und eine wunderbare Schaukel, die an einem Baum hängt. Und man kann so richtig schön in den Sonnenuntergang hineinschaukeln und auf die Leine schauen. Und das ist wirklich, also das sollte man sich nicht entgehen lassen. Und natürlich, an die Team Effler, ihr könnt mich natürlich auch besuchen kommen.
Das ist schön, danke für die Einladung.
Genau, du warst auch mit Family dieses Jahr, ja, während des Kirchtags wart ihr ja hier, genau.
Ganz genau, wir haben euer Wohnzimmer zu fünft in Beschlag genommen, aber wir waren ja kaum da, wir waren ja sehr viel unterwegs beim Kirchentag Und du ja auch. Von daher ging es
noch. Ihr seid coole Gäste, das muss man auch sagen.
Schön. ja, und jetzt kommen wir nochmal zu deinem beruflichen Kontext, deinen Projekten. Was machst du gerade aktuell oder was hast du gerade abgeschlossen? Was ist da los gerade bei dir?
Oh, es ist irgendwie ganz viel gleichzeitig los und gleichzeitig bin ich ganz glücklich, dass ich gerade so ein bisschen eine ruhigere Zeit habe. Ich habe mir jetzt eine längere Auszeit genommen und wir fahren jetzt auch noch ans Meer die Tage und ich komme gerade aus so kurz vorher aus einer sehr intensiven Phase und jetzt gerade aber echt auch aus einer entspannten Phase. Ich bin zu 50% mit Paartherapie beschäftigt und was jetzt für mich noch neu dazugekommen ist, dass ich jetzt auch die Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen-Ausbildung mache. Das heißt, da wird für mich dann in den nächsten Jahren auch noch viel zukommen. Ich werde auch nochmal in die Klinik gehen und dort arbeiten. Also es wird nochmal viel einfach los sein und parallel bleibe ich treu dem Schreiben, um das wieder miteinander zu verbinden. Und Anfang Juni ist mein Kinderbuch erschienen, wo ich auch so im Grunde ein bisschen wie meine zwei Leidenschaften, die Paare und die Kinder und Jugendlichen, eben so ein bisschen zusammengebracht habe in dem Buch. Das Buch heißt Vertragt ihr euch wieder? Es ist ein Sachbilderbuch, also es ist in einer Sachbilderbuchreihe vom Neukirchner Verlag erschienen. Der hat ganz tolle Sachbilderbücher, auch zu anderen schweren Themen, wie wenn ein Familienmitglied erkrankt oder auch zu, wenn ein Familienmitglied eine psychische Krankheit hat, auch das Thema Todgeburt wird auch in einem Sachbilderbuch behandelt. Und ich habe mich entschieden, eins zu schreiben, Vertragt ihr euch wieder, wenn Eltern sich mal streiten, über Hedi, die eben mitbekommt, dass ihre beiden Eltern sich streiten. Und man wird sozusagen, das Buch ist ab Grundschul-, Vorschulalter so gedacht, die Kinder können eintauchen in eine Geschichte von einem Mädchen, das es mitbekommt und auch verunsichert ist und auch Schuldgefühle hat. Warum streiten sich meine Eltern? Wie kann ich das verstehen? Was habe ich vielleicht dazu beigetragen? Die kommt in so ein Gedankenkarussell. Und die erlebt aber auch ihren normalen Alltag. Die spielt mit ihrer Freundin Hannah und streitet sich mit ihrer Freundin Hannah und erlebt auch so alles andere drumherum. Und dann gibt es den Moment, da ist sie bei Hannah zu Besuch und Hannas Eltern, die sind sich ganz liebevoll miteinander. Und dann wird sie ganz traurig, weil sie das mit ansieht und gerade so das Gefühl hat, bei mir zu Hause ist es gerade aber nicht so. Und das Buch ist aber nicht ein Buch, wo ich sagen würde, dass es für Trennungsfamilien gedacht ist. Also es ist jetzt nicht, wenn ein Paar gerade sich akut trennt und das Kind sozusagen so eine Entlastung braucht. Da gibt es ein anderes Buch, das heißt Warum zieht Papa aus? Ist auch in der Sachbilderbuchreihe erschienen.
Wow.
Ich finde das auch ganz wichtig. Mhm. Das Buch ist, wir nennen es so ein bisschen für alle Familien, in denen es mal wieder kracht, Klammer auf. Also alle, Klammer zu, steht hinten auf dem Klapptext. Und so ist es auch gedacht. Es ist ein normalisierendes Buch, was das Thema Streit unter Paaren innerhalb der Familie so ein bisschen aus der Schamecke holt und auch so entpathologisiert. Es geht wirklich darum zu sagen, hey, es ist normal, dass Eltern sich mal streiten. Es ist normal, dass das Kinder mal mitbekommen. Das ist nicht so, für wir uns schämen müssen. Und das Buch ist auch nichts, wo man sagen kann, oh nee, das kann ich jetzt nicht verschenken, weil ich damit irgendwie eine komische Message transportiere. Nein, ich denke eher so, hey, ich habe das für uns gekauft, soll ich das auch für euch gleich mitbestellen? Also so ein bisschen dieses, wir kennen das alle, dass die Fetzen mal fliegen und die Kinder mit im Raum sind. Und lass uns ein Buch haben, was Kinder entlastet. Etwas, womit wir das, was das Kind mitbekommen hat, hinterher besprechen können, anschauen können, verstehen können. Also mir war es so wichtig, was zu haben, was die Kinder entlastet. Weil Kinder kommen in so Loyalitäts- und Schuldkonflikte, wenn sie sehr, sehr häufige Konflikte miterleben. Und die Eltern in dem Buch holen sich Hilfe bei Frau Sorgenfrei. Genau. Genau. Die Frau Sorgenfrei hilft den Eltern und die Eltern sprechen auch ganz transparent darüber mit Hedi, dass sie dort sind und dass sie dort Hilfe bekommen. Und man merkt so die Entwicklung der Eltern in dem Buch und auch die Entwicklung von Hedi, die lernt nämlich auch, wie sie mit Hannah anders Konflikte klärt. Also die Eltern bringen dann sozusagen auch einen Gewinn mit aus dieser Paartherapie. Und Hedi lernt auch neue Strategien für sich kennen, wie sie auch mit Hannah in der Kita ganz anders Konflikte, wie zum Beispiel bei dem Glitzerstift, klären kann und sich wieder versöhnen kann. Und hinten gibt es noch einen Ratgeberteil in dem Buch für Eltern und Paare, wo es nochmal ein paar Informationen gibt, Hilfestellungen, aber auch ein paar therapeutische Fakten und so ein bisschen was zum sich einlesen. Und es ist so ein bisschen so ein Sowohl-als-auch-Buch. Hey, es ist sowohl normal, dass Streit da ist, als auch ist es wichtig, das nicht einfach unter den Teppich zu kehren, sondern das in die Hand zu nehmen. Genau.
Also wenn ich es nicht schon hätte, spätestens jetzt würde ich auf den Kaufen-Button drücken und sagen, so wie du das gerade erklärt hast, höre ich raus, das muss eigentlich tatsächlich jede Familie haben. Auf jeden Fall. Mir fiel auch dazu ein, gerade wo du angefangen hast, so für wen, welches Alter, das sind ja häufig so Ende Kindergarten, dann vor allem in der Grundschule, zumindest war es bei uns so oder bei meinen Kindern, als sie noch zur Grundschule gingen, dass fast die Hälfte in der Klasse getrennte Eltern hatten und die ja auch jede Menge Streit mitkriegen. Und dann noch Streit zu Hause und dann, dass die Sorge schon mal hochkommt, ne? Also es ist ja tatsächlich bei den Freunden schon so, ne, dass sie sehr nahen Kontakt haben und das hautnah miterleben, wie sich Eltern auch trennen könnten und dass da Ängste hochkommen. Und jetzt hinzukriegen, dieses Verständnis, ja, Streit gehört auch bei uns dazu. Es ist nur wichtig, wie wir damit umgehen. Und da kann das echt eine große Hilfe sein, ne? Dass es unterstützend auch ist. Nee, man muss sich nicht gleich trennen.
Eine zufriedene Paarbeziehung oder Ehe zeichnet sich ja nicht in der Abwesenheit von Konflikten, sondern in der Anwesenheit des Umgangs im Nachgang mit den Konflikten. Das ist ja sozusagen der springende Punkt. Es geht gar nicht darum, dass das nicht sein darf, sondern vielmehr, was macht das Paar im Nachhinein damit und kann es dann wieder in Kontakt treten und wie spricht es darüber? Ich fand das jetzt sehr schön, weil ich jetzt natürlich auch einige Rückmeldungen bekommen habe. Ich hatte auch eine Rückmeldung bekommen von einer Person, die hat erwachsene Kinder und die haben dann das Buch angeguckt und darüber gesprochen, wie war das eigentlich früher für euch? Also so ein bisschen auch retrospektiv zurückzuschauen. Ich kriege aber auch gerade ganz tolle Rückmeldungen von Eltern von jüngeren Kindern, die da gut miteinander ins Gespräch gehen. Also so ganz unterschiedlich zu hören, ja, es bringt Gespräche in den Gang, Generationen untereinander zueinander führen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und es ist, der erste Wunsch war, eine Entlastung für Kinder zu schaffen durch das Buch. Nämlich mit der ganz klaren Message, du bist nicht schuld, du musst dich nicht entscheiden, wen du liebst. Ne? Es geht nicht darum, die Kinder als Koalitionspartner irgendwie mit reinzuziehen, zu sagen, ja, der Papa ist ja immer die Mama ist ja immer stimmst du mir dazu? Also so diese Systemebenen, diese Generationsgrenzen nicht verschwimmen zu lassen, sondern da wirklich das gesund auseinanderzuhalten. Ja, das war so ursprünglich der Wunsch, diese Entlastung zu schaffen und auch für die Paare und Eltern diese Entlastung zu schaffen, das Ganze aus der Schamecke zu holen.
Ja. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass du das zusammengebracht hast in einem Buch, hinten der Ratgeber, nämlich für die Eltern. Übrigens steht auch Team F, hast du mit erwähnt, das fand ich total klasse. Wir haben uns natürlich
das sehr gefreut.
Das ist die Treue, genau. Also vielen Dank auch dafür. Das fand ich sehr schön, weil ich kann mich zurückerinnern an meine Kindheit, die alles andere wie fern, also meine Eltern haben auch viel gestritten und waren nicht fromm und die ganzen Ratgeber, das gab es alles nicht, beziehungsweise gab es vielleicht schon, aber also nicht so wie heute, diese ganze Informationsflut, dass du gar nicht mehr drumherum kommst vor Tipps und Ratschlägen. andere Generation. Und als ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe und wie in der Kennenlernphase war, habe ich zu ihm einmal gesagt, dass wir uns, so sich so ein Streit anbahnte, unser erster, dass ich gesagt habe, du, ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht streiten. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich kenne nur eine Version, wenn man sich streitet, ist man laut und knallt die Tür zu und rennt irgendwie weg. So, das war meine Strategie, die ich als Kind gelernt hatte. Und habe ich gesagt, ich glaube, ich muss streiten lernen. Und deshalb finde ich das total gut, weil das kann ja auch sein, dass die Kinder das vielleicht geschenkt bekommen oder irgendwo lesen bei einer Freundin, weil es da rumsteht, ja, und dann lesen die das. Und dann denken die, ja, das sollten mal meine Eltern auch lesen und schieben es ihren Kindern, ihren Eltern mal so hin. Ich fand das, also ich werde das auch kreativ im Kopf, also von daher finde ich das total gut, dass man das so verbunden hat miteinander. Voll gut.
Na, und das Bedrohliche aus dem Konflikt rauszunehmen.
Ja. Genau.
Konflikte, also die zu entzaubern, ne? Die zu entmachten. Hm. Runterzuholen von diesem Thron, den sie dann manchmal bekommen, der dann irgendwie so, so viel wabern lässt und alles so diffus macht. Das wirklich runterzuholen. Und dann ins Versöhnliche, ins Aufeinanderzugehen. Also die Hannah in dem Buch, die wird dann von ihrem Papa ermuntert. Die Hedi wird von ihrem Papa ermuntert, die Hannah anzurufen.
Genau. Ja. Mhm. Schön. Also vielen Dank dazu. Und du hast ja nicht nur ein Buch. Ich weiß noch, wie du mich angerufen hast, weil dieses Jahr kam, nein, sind ja 3 Bücher rausgekommen von dir. Ist das richtig, ne? Ja, Wahnsinn. Also magst du gern noch was zu den anderen Büchern sagen?
Das darf ich, Simona, aber ich mache mal die Tür hier zu, weil es klappert so nervig. Ich weiß nicht, ob du das hörst.
Nein, also ich höre es nicht.
Warte. Oh, Mensch, kennst du es, wenn dich so ein Geräusch verrückt macht? Ich habe gerade nochmal gedacht, ich gehe nochmal kurz zurück und sage nochmal, dass die Hannah anruft, weil das im Buch gibt es da nämlich auch schon so ein Tippdreher und nicht, dass es jetzt völlig verwirrt ist. Genau. Und die Hedi wird von ihrem Papa ermuntert in dem Buch, ihre Freundin Hannah anzurufen, als sie sich gestritten hatten. Und die lernt dann für sich ja auch, wie sie Konflikte wieder ins Persönliche bringen kann. Und nimmt da ganz viel mit, auch aus ihrer Familie. Das heißt, nur weil es Konflikte in einer Familie gibt, heißt es noch lange nicht, dass man innerhalb dieser Familie nicht lernen kann, mit Konflikten umzugehen. Mhm. Vielleicht gerade dann, weil man miteinander darüber spricht, was passiert.
Mhm. Voll gut. Ja, sehr schön. Ja, Ira, du hast dieses Jahr nicht nur das eine Buch rausgebracht, sondern mehrere. Ich glaube, 3 waren es oder sind es jetzt. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Ich bin ganz neugierig, weil ich das, also ich kenne jetzt 3 Bücher von dir, glaube ich, oder 2. Also irgendwie bei dir ist es, erst kommt lange nichts und jetzt kommt zack, zack, zack. Ich weiß gar nicht auch, wann du das alles schreibst. Und plötzlich, da habe ich nebenbei auch noch geschrieben. Also ich bin ganz verzaubert und bezaubert und bewundere dich. Erzähl noch mal, was du noch so gemacht hast dieses Jahr.
Genau, es war tatsächlich ein bisschen intensives Jahr für mich oder auch ein bisschen verrücktes Jahr für mich. Es sind 3 Bücher erschienen und letztes Jahr dann noch der Ratgeber. Und die Frage kommt ja oft, oh, wie schnell hast du jetzt eigentlich geschrieben? Und ich finde da auch wieder, ne, Stichwort entzaubern, das Ganze ist über 5 Jahre entstanden.
Wow.
Mhm. Also es hatte alles einen langen Vorlauf und ich hätte meinen Ratgeber, wenn ich gewollt hätte, 2022 publizieren können, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich gesagt hatte, ich möchte, dass der Ratgeber noch mehr in die Tiefe, noch mehr in die Breite gedacht werden kann und ich verzichte jetzt lieber auf eine schnelle Veröffentlichung und brüte noch mehr über dieses Buchprojekt und halte es noch mehr bei mir und nähre es und füttere es, bis ich es dann sozusagen in die Welt gebe. Und parallel dazu merkte ich, dass noch andere Ideen hochkamen, Und so habe ich dann teilweise mehrere Dateien parallel gehabt und gemerkt, okay, wenn es entstanden, verschiedene Formate, verschiedene Zielgruppen, verschiedene Ideen. Und genau, und jetzt war das irgendwie einmal so, dass alles gleichzeitig so ein bisschen erschienen ist oder zumindest dicht nacheinander. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich in verschiedenen Verlegen veröffentlicht habe. Genau, ich habe mich nicht entschieden, sozusagen immer meine Bücher alle in einem Verlag erscheinen zu lassen, sondern immer zu gucken, welcher Verlag passt auch zu welcher Idee und wo ist das Buch auch gut aufgehoben, in welchem Programm ist das Buch gut aufgehoben. Mhm. Genau. Im Februar ist Zwischen Ich, Du und Wir erschienen. Das ist ein Impuls- und Kreativbuch, auch mit Ausfüllseiten für junge Frauen in Partnerschaften. Ein ganz anderes Buch als der Ratgeber. Ich merke das immer, wenn ich am Büchertisch stehe, dann gibt es die, die sagen, oh, ich will so einen Wälzer, wo ich so richtig was nachlesen kann und Fachbegriffe und so, finde ich gut. Und dann gibt es die, die sagen, ah, ja, ich möchte lieber so was Praktisches, wo ich was reinschreiben kann. Und genau, und so ist auch einfach, sind die Lesenden unterschiedlich und brauchen auch Unterschiedliches. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe als Schreibende, unsere Lesenden mit dem zu versorgen, womit wir sie auch erreichen können und was sie auch brauchen und was für sie auch zugänglich und nahbar ist. Und das Buch für junge Frauen, das finde ich insofern schön, weil es sich eben nicht nur an Ehefrauen richtet, sondern auch an Frauen in Partnerschaften, die jetzt nicht verheiratet sind. Ich weiß immer, ich habe mich immer so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt, als wir noch verlobt waren oder sozusagen nicht verheiratet waren, dass ich immer dachte, oh, alles bezieht sich nur auf Ehepaare. Ich möchte auch sozusagen Bücher haben, in denen ich mich wiederfinden kann, in denen ich mit angesprochen werde. Und so ist Zwischen Ich, Du und Wir entstanden. Genau, dann kam das Kinderbuch, genau, das Jahr davor, der Ratgeber, bei denen haben wir, glaube ich, schon mal länger gesprochen, ja, jeden Tag ein neues Jahr. Das ist wirklich so, der sagt, ich will so einen wirklich dicken Ratgeber lesen, der kann lesen. Und jetzt ganz, ganz frisch, auch jetzt schon lieferbar. Ich habe es nämlich neulich bei einer Freundin gesehen, die hatte sich das schon bestellt und dann dachte ich so, oh, ich wusste gar nicht, dass das schon lieferbar ist. ist der Adventskalender, 24 Mal, nur wir zwei cool. Adventskalenderpaare. Und was total cool ist, ist, dass es perforierte Seiten hat. Also man kann immer so Türchen für Türchen durchgehen und das sozusagen an der Kante aufreißen und kriegt immer so einen Impuls für sich als Paar. Und ich sage immer, hey, es ist völlig okay, wenn ihr das nicht an 24 Tagen im Dezember schafft, sondern drei Impulse an einem Tag aufmacht oder welche im August, ne? Also so, teilt euch das so ein, wie es für euch passend ist. Der Kalender ist für euch da. Er soll euch nicht stressen, sondern euch kleine Oasenmomente, kleine Inseln schenken. Oder ihr kauft den und macht den im Urlaub oder so. Es sagt ja niemand, dass ihr den unbedingt im Advent machen müsst. Genau. Aber ja, ich bin ganz selig. Ich glaube, das ist wirklich ein erfrischendes Buch, wo man Lust hat, miteinander einfach kleine Impulse durchzugehen. Und ich habe sie auch, finde ich, das könnt ihr mir dann ja hinterher noch sagen, so geschrieben, dass man es auch schaffen kann. Also dass es nicht irgendwie ist, dass man noch 8 Gegenstände zusammen kaufen oder suchen muss, um das dann umzusetzen. Weil so ist einfach der Alltag nicht und das gibt er oft nicht her.
Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und du hast dir richtig Spannung in dem Buch, weil du sind ja, man kann ja auch vorher nicht drin blättern. Das hat wirklich Überraschungseffekt und ich bin mega gespannt auf das Buch. Ich finde sowas auch, also ich finde auch zur Adventszeit, vor Weihnachtszeit, man braucht einen Adventskalender. Leute, holt euch was für euch. Als Paar, also wirklich, ich weiß nicht, für die Kinder macht man so viel und unsere haben auch schon langsam Listen und suchen und ich schrecke jedes Mal vor den Preisen und vor den ganzen Kitsch etwas zurück. Denkt an euch, lasst euch von euren Kindern vielleicht beschenken oder wie auch immer. voll gute Idee, danke dafür, voll schön.
Ja, vielen Dank nochmal, dass du da so, ja, so liebevoll für wirbst. Also ich muss auch sagen, es ist ein fairer Preis, 14 Euro, finde ich, für einen Adventskalender. Das ist das ist fair, ne? Also ich weiß, dass es immer noch viel ist. Auch 14 Euro sind 14 Euro, aber für ein vierfarbiges Produkt mit perforierten Seiten. Also ich finde, da hat sich der Franke Verlag, der hat sich da echt ins Zeug gelegt, wirklich was Hochwertiges zusammenzustellen, was auch irgendwie bezahlbar ist oder hoffentlich bezahlbar ist, wenn es dann eben gerade geht. Und genau, ja.
Also ich mache mir da weniger Gedanken. Meine Tochter und ich, wir waren gestern in einem Drogeriegeschäft. Und jetzt geht's hier richtig los mit den ganzen Adventskram. Und dann hatten sie schon die Adventskalender aufgebaut, mitten im Gang. Und sie guckte so durch, sah einen Adventskalender, guckte mich an und sagt, Mama, es ist doch was für dich. Und ich sagte, ja, das stimmt. Also für 55 Euro, sorry. Dann denke ich lieber für 15 Euro, sage ich mal, und denke an meinen Mann und mich und finde das absolut toll. Also toller Preis. Man unterstützt noch tatsächlich einen wertvollen Verlag und dich und sowieso seine eigene Beziehung. Also, und es ist ja tatsächlich, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man die nochmal macht, diese Impulse. Oder weiter verschenken, wenn es offen ist, ne? So schwierig. Aber der hat eine hohe Nachhaltigkeit, glaube ich. Und das macht es auch so wertvoll. Also voll gut.
Und klar, und ich, ne, ich bin selber auch so aufgewachsen, wo ich einfach weiß, das wäre für mich einfach sehr viel Geld gewesen. Und das ist es auch. Natürlich, jedes Produkt ist einfach, kostet etwas und ist auch sehr verständlich, wenn das nicht geht. Was ich sonst empfehlen kann, ist, ich habe auch auf meiner Homepage ein Download-Portal, wo man sich auch ganz viel kostenfrei runterladen kann. Muss man gar nichts zahlen, man muss nicht mal einen Newsletter abonnieren. Das war mir ganz wichtig, wirklich zu sagen, ich stelle da was kostenfrei zur Verfügung, wo es keine Mails, keine Links gibt, sondern man kann auf die PDF klicken, man kann sich das runterladen und sich einen gemütlichen Sonntag machen und dann kann man an den vier Adventssonntagen sich was runterladen und sich zusammen hinsetzen und ins Gespräch kommen. Und so hat man sich auch einen Adventskalender gemacht. Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Mir ist es immer wichtig, irgendwie niedrigschwellig Ressourcen zur Verfügung zu stellen. In jedem Familienalltag, genau, ist einfach auch gerade, ja, sind gerade die Prioritäten unterschiedlich und das ist auch völlig verständlich.
Voll gut. Ich wollte dich gerade mit meiner nächsten Frage konfrontieren, aber diese Frage, also eigentlich merkt man schon jetzt die Antwort. Ich bin gespannt, was du sagst. Also ich hätte auf jeden Fall eine Antwort. Deine geheime Superkraft in der Paarberatung. Was denkst du, was das sein könnte?
Meine Superkraft meinst du jetzt, oder? Die Superkraft der Paare.
Nee, deine Superkraft in der Paarberatung.
Denke oft... Du hattest mir ja so eine Frage geschickt, da war so, was ist deine beste Frage oder die Frage, die du immer stellst? Und dachte ich so, ich finde, es geht ganz oft mit den Paaren zu sein, also mit ihnen in diesem Schmerz zu sein, in dieser Sehnsucht nach Bindung zu sein, mit ihnen in diesen Hoffnungsmomenten zu sein, dieses ich sitze hier mit euch und ich bin mit euch und ich bin bei euch und ich bin ganz präsent und ich bin ganz da und ich halte das hier mit euch und wir halten jetzt den Schmerz oder wir halten jetzt die Verletzlichkeit, die da ist. Also dieses wirklich bei den Paaren sein und ihre Verletzlichkeit ernst nehmen, das versuche ich. Ich bin bemüht, bin auf jeden Fall bemüht, das zur Verfügung zu stellen, diesen Schutzraum. Genau, und natürlich sind Fragen hilfreich. Manchmal ist es aber auch gar nicht so sehr die Frage, die das Paar in Beziehung bringt oder was die Bindung wieder in Sicherheit bringt, sondern manchmal ist es auch das Würdigen von dem, was da ist, das auch Sinnhaftigkeit in das Paargefüge reinzubringen. Also wenn die Verklammerung irgendwie da ist und alles irgendwie so verklebt und voller Spannung ist und da irgendwie auch ne intensive, schwere, wuchtige Gefühle sind, wirklich zu sagen, hey, das ergibt Sinn, dass sie wütend werden, sie wollen sich unbedingt von ihrem Liebenden, von ihrem Liebsten gegenüber gesehen fühlen und das nicht zu bekommen, das kann so wehtun. Das ist wirklich schwer. Das macht Sinn, dass es sie wütend macht. Und das kann dann auch gleich die Wut ein bisschen beruhigen, weil die Wut so eine Sinnhaftigkeit bekommt. Die bekommt auf einmal so eine Erlaubnis, da zu sein. Ne? Die wird für valide erklärt. Dieses Validieren, das finde ich total wichtig. Zu sagen, es gibt hier auch kein Gefühl, was irgendwie tabu ist in dieser Sitzung. Wir begegnen erstmal allen Gefühlen als Teil von uns und als Ganzes von uns, also als Teil unserer Ganzheit und da diese Würde zu sehen. Ja, also gar nicht sehr die super krasse Frage. Ja.
Also du hast das viel besser beschrieben, als ich es hätte beschreiben können. Deshalb hast du ja auch die Frage beantwortet, weil das spiegelt das so wieder, was du tust in deinen Büchern, dass du ganz da bist und dass du so präsent bist und dass du diese Erfahrungen und dieses Gefühl, ich möchte euch supporten. Ist ja auch ein Support mit diesen Büchern, zum Beispiel Adventskalender, sie ein Stück weit weiter zu bekleiden, ohne dass du tatsächlich auch anwesend bist. Ich finde das total schön. Also man merkt es, man spürt das, finde ich sehr, sehr einzigartig auch. Also es gibt ja wenige Menschen, die das so auch tatsächlich dann umsetzen können. Es gibt tolle Berater. Ne? Genau, also voll schön. Dann hat man im Nachgang immer noch etwas Nachklingendes auch.
Mhm. Ich habe auch nochmal gedacht, manche Paare sind ja sehr kurz da, 2-3 Sitzungen, dann löst sich oder lockert sich wieder was auf und dann sagen sie, ach, jetzt konnten wir uns irgendwie sortieren und das, was irgendwie so angespannt war, das hat sich irgendwie so ein bisschen aufgeweicht und es passt für uns. Und dann gibt es wirklich, ne, Stichwort treu, Paare, da bin ich irgendwie 2, 3, 4 Jahre mit denen unterwegs. Und was ich dann manchmal ganz spannend finde, ist, dass wenn dann mal so Urlaubszeiten von mir kommen oder wie jetzt, wo ich mir so eine Auszeit genommen habe, dann ist es natürlich erstmal so, oh, okay, dieser Raum ist nicht mehr da in der Zeit und auch ich, ne, verabschiede dann sozusagen ein Stück weit für die Zeit und mache dem Paar Mut, ihr könnt das zu zweit ganz gut, ihr habt alles, was es dafür braucht. Und wenn ich dann manchmal zurückkomme, habe ich manchmal, das fand ich wirklich ganz, ganz rührend, sowas gehört bekommen wie, wir haben für uns festgestellt, dass wir im Konflikt das alleine schaffen, das alleine können. Mhm. Da dachte ich so, oh wow, wie cool, dass sie diese Erfahrung machen. Und dann aber auch, und irgendwie waren sie immer so ein bisschen mit uns im Raum. Und irgendwie konnten wir sozusagen, es internalisiert sich, es verinnerlicht sich ja eine beruhigende Stimme. Ein beruhigendes inneres Bild, also so eine Repräsentanz dessen, was wir im Raum miteinander erleben. Im besten Falle internalisiert sich das. Das bin ja nicht ich wirklich, sondern das ist sozusagen das Gefühl, was in dem Raum ist. Und wenn Sie das archivieren können in sich und mitnehmen können als inneres beruhigendes Bild. Ich kann mich noch erinnern, wie das eine Paar dann so meinte. Na, und dann haben wir immer so ein bisschen ihre Stimme gehabt, was wir denn jetzt als nächstes machen können. Und dann sind wir in so eine Ruhe gekommen. Und wenn die sich das für sich selbst, ne, es kann auch so ein bisschen spooky sein, aber wenn die das für sich selbst als Ressource rausnehmen und dieses innere Bild, diese innere beruhigende, haltende Repräsentanz aus der Sitzung, dieser Teil, der da ist, wenn sie den mitnehmen können, dann braucht es mich einfach gar nicht oder dann braucht es auch meine Kolleginnen nicht, ne? Dann kann das Paar für sich selbst das sich so. Ja, man sagt immer, das Paar operiert mit seinen Gefühlen und es organisiert Gefühle miteinander. Dann kann es anfangen, seine Gefühlsstürme gemeinsam umzuorganisieren.
Ja, ja, so schön, weil das ist ja eigentlich auch das Ziel, dass man sich irgendwann überflüssig macht und das Paar das dann auch ein Stück weit allein wieder selbstständig schaffen kann. Du, das, was du gerade erzählt hast, das erinnert mich an eine Parallele. Ja. Wir erleben das als Paar beim Tanzen. Wenn wir dann zu Hause sind oder auf irgendeiner Party, ich habe tatsächlich unsere Tanzlehrerin im Ohr, wie sie ganz mit einer ganz selbstbewussten, ganz ruhigen, tollen Stimme den Takt zählt oder die Folge eben, ne, was man so macht. Und das hat sie, das macht sie so häufig wirklich. Wiederholung schafft Lernen, erleben wir dort sehr, sehr deutlich. Und wenn wir dann zu Hause sind, dann, da ist ihre Stimme, obwohl sie gar nicht da ist.
Schön, ja.
Genau. Ich glaube, das, wahrscheinlich kennt man das, dieses Gefühl, oder man hat die Stimme des Pastors im Ohr, wenn man jeden Sonntag das Gleiche hört. Okay, das wollen wir nicht weiter vertiefen. Du sag mal,
vielleicht auch was dazu sagen, weil ich das so spannend finde. In der bindungsbasierten, emotionsfokussierten Paartherapie, das ist der Ansatz, mit dem ich arbeite, wird Paartherapie mit einer Neukoreografierung eines Paartanzes verglichen. Also du bist ja total nah an dem, was da passiert, weil bei Tanz geht es ja auch um Nähe und Distanz, um Hingabe und um Bestimmen und Anpassen, um Führen und sich führen lassen. Da passieren ja so viele Dinge, die auch im Paargefüge, im Paargeschehen passieren. Und dieser Tanz, der ist manchmal so aus dem Takt geraten oder der Rhythmus stimmt nicht. Und in der Paartherapie choreografieren wir dieses Erleben neu um. Und manchmal ist es eben so, dass wir auch einen Tanzpartner wieder zurück auf die Tanzfläche holen müssen. Manchmal ist einer alleine auf der Tanzfläche und wartet, dass der andere wieder kommt und fühlt sich einsam und steht dort und wundert sich, wo ist denn mein Tanzpartner? Und manchmal müssen wir erstmal den, der vielleicht so in der Vermeidung ist oder im Schutz ist, wieder zurück auf dieser Tanzfläche holen und gucken, welche Sicherheit brauchst du eigentlich, um wieder tanzen zu können, so, ne? Mhm. Also so, ich finde, das ist sehr nah dran. Also, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie ganz witzig, dass du das eingebracht hast, weil das tatsächlich sich so, so findet, ja.
Das passt so gut. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt Werbung machen. Wir haben nämlich sogar ein Tanzseminar bei Team F. Das heißt, darf ich bitten? Und findet 2026 auch wieder statt. Also unbedingt schaut mal rein. Ich werde das auch verlinken in der Beschreibung, weil es einfach super genial passt zu unserem Thema. Und im Januar gibt es ein Seminar, da geht es um Fechten. Und da geht es ja auch ganz tolle Dynamiken und das wird wirklich ein Erlebnistag, der in Kassel stattfindet. Ausrüstung wird mitgebracht und alle Paare sind da ganz herzlich eingeladen. Schaut auch da mal nach, ob das vielleicht was für euch ist. Also es ist mal ein bisschen was anderes als nur da sitzen und sich Impulse anhören und über die Klassiker reden, sondern das ist für Paare, die wirklich richtig was ausprobieren wollen und dann über die Dynamiken sprechen. Also es wird sehr aktiv werden. Genau.
Ganz spannend. Judith Schweiger, die entwickelt gerade ein Konzept Zirkus und Jonglieren mit Paaren. Also auch diese Themen in Bewegung sein, ne? Das ist es ja am Ende.
Ja, und das ist das, wo es bei ganz vielen tatsächlich so Klick macht. Ich finde, manchmal sind solche Themen sehr abstrakt, gerade wenn es um Paardynamiken geht, ne, wo du gerade eben gesagt hast, führen und folgen oder sich führen lassen und Nähe und Distanz. Das sind alles so abstrakte Begriffe, die dann sichtbar werden durch solche Erlebnisse. Genau, also voll gut. Nächste Frage an dich. Ich finde die Frage auch super spannend. Ich bin ganz gespannt auf deine Antwort. Also, welche Frage stellst du Paaren fast immer zu Beginn oder immer zu Beginn einer Beratung?
Also meistens ist es ja die Frage, was sie mitgebracht haben, was sie bewegt, wo der Schmerz ist, das erstmal zu verstehen gemeinsam.
Ganz klassisch.
Also wirklich ganz klassisch, genau, da habe ich jetzt keine Zauberformel. Also es ist wirklich ein, die Haltung ist, ich möchte euch verstehen, ich möchte das mit euch explorieren, ich bin neugierig auf euch, ich würdige euer Vertrauen und wir verlangsamen hier alles. Also das ist wirklich mit die wichtigste Intervention mit Paaren zu verlangsamen, weil Konflikte sind was Schnelles im Ping-Pong, da ist eine Dynamik drin, da ist eine Wucht drin und dann zu verlangsamen, Das kann auch sehr herausfordernd einfach für die Paare sein. Das kennen wir selber, wenn wir irgendwie erregt sind, also aufgeregt sind, dann werden wir schnell so. Und dann kommt der so ganz schildkrötenmäßig, ganz langsam mit uns da durch möchte. Und was ich auch gerne mache, ist sozusagen die verschiedenen Affektelemente zu erkunden. Also zu gucken, okay, was passiert da im seelischen Erleben? Wo sitzt das im Körper? Welche Gedanken kommen hoch? Welche Gefühle sind das? Was passiert dann wieder im Außen? Also, ne, außen und innen. Immer so das, das Intrapsychische, was nach innen passiert, und das Interpsychische, was dann zwischen dem Paar passiert, also paardynamisch, immer diese verschiedenen Ebenen zu erkunden und abzuklappern und dann zu gucken, okay, vielleicht gibt es ein Bild, was eine Person irgendwie für sich entwickelt. Ich finde das immer ganz interessant, wenn die Personen Bilder für ihr inneres Erleben finden, dann kann man diese Bilder auch wieder aufgreifen. Vielleicht verändert sich das Bild auch irgendwann, weil was mit im Miteinander verändert hat, das finde ich ganz spannend.
Also ich erlebe dich gerade wie so eine Reisebegleiterin, die ein Stück Weg mitgeht und mal guckt, sag mal, wo wollt ihr eigentlich hin, einlädt zur Reflexion und dann auch entsprechenden Hinweis vielleicht gibt, so ein bisschen, ne, im Hintergrund. Klar, also du gibst keine Tipps und Beratung in dem Sinne, weil das ja nicht in dem Sinne ist. Aber schlussendlich muss ja das Paar dann die Reise selbst antreten und selbst die Koffer packen und losmarschieren. Also ich hatte gerade so dieses Bild im Kopf, weil du auch sehr viel mit Bildern machst. Voll gut. Gibt es ein Wort, das du sehr häufig benutzt? Fällt dir spontan irgendwas ein, wo du sagst, oh, das fällt häufiger?
Ich denke, ich sage den Satz, das glaube ich Ihnen oder das glaube ich sehr oft, aber ich meine es auch wirklich so. Also man könnte ja jetzt sagen, ach ja, das ist jetzt irgendwie einfach so ein Textbaustein, von dem weiß sie, der wirkt, ne? Der hat Wirkung im Prozess. Nee, ich glaube das auch in dem Moment, weil ich denke, ich möchte mich nicht irgendwie so dem Paar gegenüberstellen, dass ich vielleicht besser wüsste, was für die beiden gut ist. Wenn die mir erzählen, dass etwas so und so und so und so schwer ist, dann glaube ich meinen Klienten das erstmal. Das finde ich auch nur respektvoll. Und wenn ich den Eindruck bekomme, dass das, was sie mir erzählen, wenn vielleicht ich so den Eindruck bekomme, ob sozusagen die Realitätsmessung, der Realitätsabgleich, ob der wirklich stimmt, dann ist ja vielmehr die Frage, wofür schützt sich die Person dann in dem Moment? Mhm. Genau. Wenn ich irgendwie so ein Gefühl von Inkongruenz bekomme, dann ist da ja auch eine Not. Genau. Aber ich finde eben dieses, das glaube ich, ist wirklich wichtig, weil Menschen machen wirklich oft die Erfahrung, dass sie zu, keine Ahnung, Seelsorgern, Coaches, Beratern, Therapeuten, wo auch immer hingehen und erleben, ihnen wird nicht geglaubt. Mhm. Ja. Gerade bei Personen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, da ist ungefähr die Statistik so, dass sie das bis zu 7-mal erzählen müssen, bis ihnen überhaupt geglaubt wird. Wow. Und das ist für eine Person, die was schwer Traumatisierendes erlebt hat, also eine überaus große Zumutung. Also ich bin immer wieder erschüttert, dass diese Menschen auch noch dann darum kämpfen müssen, dass ihnen geglaubt wird. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Es ist eh schon eine große Überwindung, sich einer fremden Person zu öffnen. Und wenn sie einem dann noch nicht mal glaubt, dann kann man ja auch nur verstehen, dass manche Menschen wirklich entmutigt sind, davon sich Hilfe zu holen.
Ja, und das spricht ja auch die Biografie an. Also ich glaube, dass man sehr viel auch in der Kindheit, ne, ja, wenn man jemand war oder na, noch nicht mal, aber ja, Kinder sind so eigentlich auch diejenigen, wo man sagt, na ja, ne, glaubt man ihnen immer alles oder erzählen nur Geschichten oder erfinden etwas. Also ich kenne das auch aus der eigenen Kindheit, ne? Und mit mir macht dieser Satz tatsächlich auch was, wenn mir das jemand sagt. Und man merkt es ja auch, ob das ernst gemeint ist. Du, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Also das, ne? Das macht was. Und ja, voll gut. Voll schön. Danke, dass du uns da so mit reinnimmst in die, so wie du arbeitest, was du da machst. Ich finde das sehr, sehr wertvoll. Vielleicht inspiriert das ja den einen oder anderen tatsächlich durch diese Transparenz. So schlimm ist es ja gar nicht. Es kann ja echt nur wertvoll sein für unsere Beziehung. Also das wünsche ich natürlich unseren Zuhörenden. Und wenn es nur mal, wie sagtest du vorher, es gibt Paare, die sind nur 2-3 Mal da oder einmal oder auch über einen längeren Zeitraum. Völlig wurscht erstmal. Mhm. Ja.
Ja, man kann ja auch präventiv sich eben einfach in so einen Ort suchen. Ne? Ich finde das sehr schön, wenn manchmal Paare kommen, die sagen, wir machen so ein bisschen Coaching für Verliebte im Grunde. Ne? Das finde ich auch sehr, sehr sinnvoll. Jedes Paar hat irgendeine Dynamik, wo es sich lohnt, die zu verstehen. Ja. Also wir sind ja alle immer berührbar mit unseren Themen. Also wären wir nicht berührbar, hätten wir keine Dynamik, aber dann hätten wir auch keine Bindung. Also, ja.
Ja. So, wir kommen langsam zum Schluss. Und ich frage mich, ob es über dich oder ob dir ein paar Fun Facts über dich einfallen, die kaum jemand kennt.
Kaum ist jetzt gelogen. Also ich denke, meine engen Freundinnen und Familienmitglieder wissen das schon, weil sie tatsächlich auch darauf achten. Ich mag es nicht, wenn Paprika in Soßen mit eingekocht wird.
Okay. Du auch? Du doch, guckst, also ich komme damit klar. Aber gut zu wissen.
Genau, ja, merken, nein. Ja. Und ich mag ja die ganze Soße nicht. Ich mag auch den Salat nicht, wenn da Paprika mit drin ist. Irgendwie hat Paprika sowas, das färbt dann alles ein, habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht.
Und wie ist es mit Aiwa? Das ist ja so ein Aubergine-Paprika-Gemisch.
Das kenne ich nicht.
Gut, wir werden das mal testen. Das benutze ich relativ gerne für Soßen. Weil es nochmal so ein Pep reingibt, aber es ist auch nicht wirklich reine Paprika und man hat auch keine Stückchen da drin. Vielleicht macht es den Unterschied. Aber gut zu wissen.
Ich bin skeptisch.
möchtest du uns noch verraten, was euer persönliches Paar-Lieblingsritual ist? Gibt es? Also ich kann mir vorstellen, dass ihr da was habt. Wahrscheinlich habt ihr gar nicht nur eins, sondern mehrere. Möchtest du eins teilen mit uns?
Ich teile mal eins. Ich glaube, unser Lieblingsritual ist, möchte ich nicht erzählen, das ist irgendwie zu uns.
Das ist völlig in Ordnung.
Aber ein Ritual, was wirklich Spaß macht, ist, wir haben irgendwann mal im Keller von meiner Schwiegerfamilie ein altes Holzmemory wiedergefunden, was mein Mann hatte, als er eben Kind war. Und so ein cooles Holzmemory, wo die einzelnen Motive halt so draufgemalt sind. Dann ist da so eine coole Milch mit Strohhalm oder wie so ein Apfel. Und also wirklich so ganz süß irgendwie. Oder so ein Fisch im Meer und so. Und wir spielen gerne Memory. Also das macht uns irgendwie Spaß. Das ist irgendwie... Genau, ein kleines Ritual über die Jahre geworden, könnte man schon so sagen, denke ich. Ja. Also wir haben jetzt keinen festen Wochentag, an dem wir Memory spielen, so, ne? Aber wir machen das wirklich oft und nehmen das auch manchmal mit in Urlaub, das Memory.
Ja, und das sind ja eben diese kleineren, fast unscheinbaren, einfachen Dinge, die uns ganz oft, wo es leicht fällt, die auch umzusetzen, ne? Und die Spaß machen, die nicht aufwendig sind. Voll schön. Also vielen Dank fürs Teilen und vielen Dank für deine Offenheit, Transparenz und diese ganzen Bücher. Danke für die Arbeit, die du machst. Wir verlinken das, wie gesagt, alles in der Beschreibung, wie man dich findet, wie man Kontakt mit dir aufnehmen und so weiter und so fort. Und danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst und ich wünsche dir alles Gute und ich kann schon sagen, ich freue mich auf dein nächstes Projekt, Buch, was auch immer es sein wird. Danke, Ira.
Danke, Simona. Es ist wirklich immer sehr schön, dich wiederzusehen und mit dir zu sprechen.
Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast@team-f.de.
Und wenn du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de. Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.